Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute ist Orsten Peter Brandt mein Gast, ein schwarzer Deutscher, der neben dem deutschen auch noch den britischen und den nigerianischen Pass besitzt. Für uns ist er von seinem Wohnort Duisburg nach Berlin gekommen. Freut mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Brandt.
Recht herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Evangelischer Pfarrer im Ruhestand und aktiver Anti-Rassismus- und Empowerment-Trainer. Sind das Berufe oder Berufungen?
Pfarrer war Beruf und Berufung. Trainer sein war Berufung.
Mhm. Können Sie den Unterschied noch klarer machen?
Ja, ich glaube, als Pfarrer hatte ich ein regelmäßiges Gehalt. Ich war 38 Jahre lang Pfarrer in einer evangelischen Kirchengemeinde und Trainer sein, das ist etwas, ja, was ich eigentlich im Laufe des Lebens gelernt habe, dass etwas gegen Rassismus gemacht werden muss in Deutschland. Von Kind an habe ich Rassismus erfahren und dann kam wirklich die Frage, was kann ich machen, dass die Menschen anfangen, anders zu denken, eben nicht nur negativ über schwarze Menschen zu denken.
Braucht es ähnliche Fähigkeiten, Pfarrer und Antirassismus-Trainer, was den Umgang mit Menschen betrifft?
Ich glaube, dass ich als Pfarrer sehr viel Kontakt mit Menschen hatte und gelernt hatte, Menschen in ihren jeweiligen Biografien wirklich kennen und schätzen zu lernen, hat mir als Antirassismus- und Empowerment-Trainer enorm geholfen. Und sicherlich sind wir als Pfarrer auch in den Grenzfragen des Lebens unterwegs, wie Tod. Rassismus auf einer ganz bestimmten Ebene ist ja auch etwas, was tot macht, was Menschen kaputt macht. Da habe ich, glaube ich, gegenseitig sehr viel Lernen übertragen können.
Vor 70 Jahren wurde Orsten Peter Brandt in London geboren, Sohn einer weißen Mutter aus Essen und eines schwarzen Vaters aus Lagos, Nigeria. Herr Brandt, wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt?
Mein Vater war Arzt, meine Mutter Krankenschwester. Im Rahmen eines Nachkriegsprogrammes der Versöhnung konnte sie in England ihre Ausbildung machen. Dort haben sie sich kennen und lieben gelernt und waren noch eine Zeit lang zusammen.
Eine Zeit lang, nicht für das ganze Leben. Die Schwangerschaft war nicht geplant. Der Vater hat sie, habe ich gelesen, als Sohn nicht anerkannt. Schwierige Situation. Wie ist Ihre Mutter damit umgegangen?
Ja, ich bewundere sie einfach heute, wie sie es in England geschafft hat, mich alleine erstmal die ersten 2 Jahre großzuziehen, dabei zu arbeiten, dabei ihre Ausbildung zu beenden. Und das hat natürlich auch durch meine Mutter und mir eine Nähe geschaffen, die, glaube ich, so ein Leben lang geblieben ist.
Warum war die Mutter nach England gegangen, Anfang der 50er Jahre? Ja, ungewöhnlich für eine Frau aus Essen.
Also Ende der 40er Jahre, es gab zwischen der BRD und dem Vereinigten Königreich Aussöhnungsprogramme, dass also junge Menschen aus der Bundesrepublik nach England gehen konnten, um eine Ausbildung zu bekommen, zugleich auch einen weiteren Horizont des Lebens. Und das hat meine Mutter dann in Anspruch genommen. Das hat auch sie sehr geprägt.
Mhm. Orsten Peter oder Orsten Peters, Ihr Vorname, das war der Nachname Ihres Vaters. Erstaunlich finde ich, dass Ihre Mutter zumindest im Namen ja diese Verbindung zu dem Vater aufrechterhalten hat.
Ja, das hat sich einfach genial gemacht. Als ich dann viele, viele Jahrzehnte später nach Nigeria gegangen bin, merkte ich einfach, dass Orsten Peters ein sehr, sehr bekannter Name war. Dadurch war es auch sehr, sehr einfach, da mit meinem Vater in Verbindung zu treten.
Da komme ich nachher nochmal drauf zurück, auf diese Reise nach Nigeria. Ihre Mutter ist zurückgegangen nach Deutschland von London, also wieder nach Essen 1955. Da waren sie 2, 3 Jahre alt, eine alleinerziehende weiße Frau zieht mit einem unehelichen schwarzen Sohn ins Ruhrgebiet. Was hat Ihre Mutter Ihnen über diese Zeit erzählt? Sie werden ja da selbst keine Erinnerungen dran haben.
Meine ersten Erinnerungen, da war ich so 5 Jahre alt. Meine Mutter hat mir gar nicht so viel erzählt. Aber ich habe einfach Stück für Stück auch nachvollziehen können, wie unendlich schwer es einfach für sie war. Also A, in einem Teil der Familie, aber B, dann in der ganzen Umgebung, in der sie wirklich als Mutter eines schwarzen Kindes nicht verheiratet, gesellschaftlich sehr, sehr niedrig eingestuft wurden. Und meine Mutter war zu der Zeit dann auch mit meinem zukünftigen deutschen Vater zusammen. Auch ihn bewundere ich sehr. Sie haben es einfach geschafft, mir in all diesem Schmerz, ich glaube, eine positive Identität zu schenken.
Wann haben Sie selbst Erinnerungen, dass Sie wegen Ihrer Hautfarbe abgewertet wurden? Wann fing das an, dass Sie sich daran erinnern können?
Also ich war da so ungefähr 5 Jahre alt, in der ich also versuchte, so meine Haut mit Bimsstein abzuschrappen, weil einfach da schon klar war, in der dunkleren Hautfarbe giltst du ja, du bist weniger Mensch. Und das konnten Menschen in der Umgebung eigentlich immer wieder vermitteln. Du bist weniger als wir, denn dein Vater kommt irgendwie aus Afrika.
Als Kind hatten Sie ja kein Vokabular für Rassismuserfahrungen. Aber natürlich haben Sie erlebt, so wie Sie das jetzt beschreiben, dass da was höchst Ungerechtes passiert. Konnten Sie darüber sprechen oder haben Sie das in sich reingefressen?
Als Kind fressen Sie erstmal sehr viel in sich hinein. Es gab ja vielleicht außer vielleicht in der Familie niemanden, der auf dieser Ebene auch resonierte. Wenn ich bis zum Jahre 2000 eigentlich, wenn ich sagte so, ich erfahre Rassismus, dann sagten die Menschen sehr oft, ah, Ossin, Rassismus gibt es nicht, wir sind doch alle gleich, willst du etwa sagen, wir sind Rassisten? Und dadurch gab es gar keine Möglichkeit, hier in der BRD Sprache zu finden.
Aber wenn man als Jugendlicher darüber nicht spricht, das ist ja ein Kloß, der wird immer größer. Also was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie versucht, sich mehr und mehr anzupassen oder haben Sie rebelliert?
Ich glaube, der Kloß hat mir geholfen, nie einen Traum zu verlieren, dass Menschen gleich sein können und das also auch konsequent zu suchen, Plätze, in denen genau Gleichheit des Lebens ausgedrückt wird. Also ich habe weder rebelliert noch mich angepasst. Ich bin einfach meinen Weg gegangen.
Waren Sie schon damals in der Kirchengemeinde?
Seit meinem 6. Lebensjahr. Interessanterweise sagt meine Familie, dass ich im Alter von 5 Jahren schon Pfarrer werden durfte.
Wollte.
Eine ganz alte Geschichte. Ja, und da war ich eigentlich in Kirche aktiv und auch das ist eine sehr, sehr wechselseitige Geschichte. Auf der einen Seite wirklich die Kirchengemeinde, in der ich leben konnte, in der mir eigentlich gezeigt wurde, du bist jemand. Zugleich stand da diese kleine Figur aus der Missionsgeschichte mit einem schwarzen Kopf und wenn sie Geld reinwerfen, nicht diese Figur. Immer wieder diese beiderseitige, wechselseitige Geschichte. Aber Kirche hat enorm geholfen.
Aber warum wollten Sie Pfarrer werden? Hatten Sie einen Pfarrer, der so ein Vorbild war für Sie oder wie kam das? Woher kam diese Idee?
Ich überlege immer noch, warum ich Pfarrer werden wollte. Ich bin in einer eher säkularen, nicht kirchlichen Familie groß geworden. Gerade auch nochmal die Enttäuschung über das Versagen der Kirche im Zweiten und im Ersten Weltkrieg war in meiner Familie sehr lebendig. Viel, viel später erfuhr ich, dass mein nigerianischer Großvater einer der ersten Pfarrer in Nigeria war. Vielleicht gibt es ja so etwas wie transgenerationale Verbindungen oder Überschneidungen.
Mhm. Gab es nur irgendeine Alternative zum Theologiestudium?
Oder? Letztlich nicht.
Letztlich nicht.
Aha. Ich wollte immer Pfarrer werden.
In Wuppertal, Göttingen und Genf haben Sie studiert, tatsächlich dann wirklich mit dem Ziel, ja, ich werde Pfarrer.
Ja.
War das schwer, eine Stelle zu finden?
Nein. Unser Ruhrgebiet, ne? Mhm. Meine Frau war auch Vikarin-Pfarrerin, ein Jahr weiter als ich, in Dinslaken. Da sagte sie, da in Duisburg-Walsum ist eine Gemeinde, in der du dich wohlfühlen wirst. Das war auch so. Es gab sicherlich am Anfang einige Schwierigkeiten bei einigen Menschen. Aber es waren aber eigentlich immer mehr Menschen da, die sagten, wir freuen uns, dass du da bist. Und ja, du bringst etwas ganz Besonderes für uns mit. Und dann hat diese Gemeinde auch noch einen Freund von mir, einem sairischen Theologen, der aufgrund politischer Dinge nicht mehr in den Kongo durfte, in den Zaire, ja, als Pfarrer akzeptiert und aufgenommen. Das hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich gesagt habe, ey, diese Gemeinde verdient einfach die Besten.
Also Sie waren nicht der einzige Schwarze.
Ich habe noch jemanden mitgebracht. Mhm. Und dadurch sind wir ein Leben lang wirklich in der Gemeinde geblieben. Und ja, es war eine sehr wichtige Zeit.
Haben Sie der Gemeinde vielleicht auch geholfen, sich selbst mit Rassismus auseinanderzusetzen?
Ich glaube, wir haben uns gegenseitig geholfen, einander näher zu kommen. Und was ich sicherlich auch gelernt habe, wenn etwas ganz, ganz wichtig ist, dann red nicht jeden Tag darüber, sondern lebe. Und dadurch, dass ich gelebt habe, hat die Gemeinde auch viel von mir mitbekommen. Zum Beispiel haben auch in unserem Pfarrhaus sehr viele schwarze Menschen gelebt. Das war von der Gemeinde akzeptiert, da entstanden Beziehungen. Und irgendwann war klar, der Osten macht Rassismus und das ist gut so.
Antirassismus.
Antirassismus.
Osten Brandt ist mit inzwischen 70 Jahren ein evangelischer Pfarrer im Ruhestand. Aber als Antirassismus-Trainer engagiert er sich weiter im von ihm gegründeten Verein Phoenix. Ich drehe noch mal alles, was ich über Diskriminierung im Laufe meines Lebens gelernt habe, Herr Brandt, zurück und stelle eine ganz kleine, aber zugleich sehr große Frage, nämlich, was ist Rassismus?
Wenn ich die kleine Frage genauso klein beantworte, ist es auf einer persönlichen Ebene die Meinung, dass weiße Menschen, dunkelhäutigen, schwarzen, Migrantinnen überlegen sind. Und strukturell sicherlich, was in 500 Jahren Kolonialismus passiert ist, wie die Welt geteilt wurde.
Als Sie 1993 den Verein Phoenix gegründet haben, da gab es kaum Foren, in denen sich Menschen über Rassismuserfahrungen austauschen konnten. Sie waren damals um die 40 verheiratet, eben haben Sie es gesagt, mit einer deutschen weißen Theologin. Nach und nach kamen drei Kinder dazu. Sie waren ein studierter Familienvater, darüber hinaus verantwortlich für ihre Gemeinde, also im Grunde rundum eingebunden. Warum fühlten Sie sich trotzdem mit rassistischen Erfahrungen allein?
Es war eine Art von Tabu in der Bundesrepublik, was sicherlich auch mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Die Leute sind durch die Geschichte einfach dermaßen verwundet gewesen, dass sie, glaube ich, gar nicht die Fähigkeit hatten, noch eine andere Tür, noch ein anderes Tor zu öffnen. Ich erinnere mich noch an einen Professor, das war 1973, der wagte es mal so zu erzählen, aufgrund meiner dunklen Hautfarbe werde ich anders behandelt. Und da sagt er zu mir, Austin, pass auf, dass du nicht schizophren wirst. Es war noch irgendwie im Jahre 2000 rum in Berlin bei einer öffentlichen Veranstaltung. Da sprach ich auch mit einigen politisch aktiven Menschen und sagte, das und das ist Rassismus. Da stand die Person auf und sagte, ich möchte das Wort Rassismus nicht hören. Bei uns in der BRD gibt es keinen Rassismus. Es war ein ganz, ganz tiefer Glaubenssatz, dass die BRD frei von Rassismus ist. Und ja, die ersten Training habe ich 1989 gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr hart.
Und wie fing das denn an, dass Sie aktiv geworden sind, um an dem, was Sie beschrieben haben, was zu ändern?
Wenn Sie wollen, habe ich eigentlich mein Leben lang gesucht. Was ist mit den Menschen, die dir gegenüber sind, was ist mit denen passiert, dass sie denken, dass du aus den weniger Mensch bist? Und ich lernte einfach, Menschen, die auf der einen Seite sagten, hört doch auf, den Ossi N, das N-Wort N zu nennen, der kann doch nichts dafür, dass er so ist. Also ganz klar, Ossi ist weniger. Das waren aber zugleich Menschen, die hätten für mich ihr Leben gegeben, wenn ich angegriffen worden wäre. Ich habe einfach überlegt, was ist mit den Menschen passiert, dass sie so denken. Und das konnte ich innerhalb der BRD nicht beantworten. Zum Glück habe ich in England, Vereinigten Königreich 1979, eine Frau Sybil Phoenix kennengelernt, bei der ich dann wirklich 10 Jahre lang die Lehre gegangen bin.
Sybil Phoenix, also daher kommt auch der Name ihres Vereins, ja. Phoenix. Jahrgang 1927, sie lebt noch, ne? Ist über, ja. Also 95 Jahre alt, stammte aus Guyana, ehemals britische Kolonie. Was hatte diese Frau Phoenix in England aufgebaut, das ihnen dann zum Vorbild wurde?
Sie gehörte mit zu denen, die als erste Antirassismusarbeit im Vereinigten Königreich begonnen haben. Als sie Mitte der 50er Jahre nach London kam, waren dort überall Schilder, Zimmer zu vermieten, aber keine Hunde, keine Iren, keine Schwarzen. Da hat sie gesagt, da muss ich was gegen machen. Sie hat eine aktive Jugendarbeit für junge schwarze Jugendliche begonnen. Sie ist in Institutionen gegangen, hat sich mit anderen verbunden und hat eine sehr, sehr wichtige und wesentliche Arbeit begonnen. Als ich sie kennenlernte, das war ein Tag, da hatte ich das Gefühl, ey, der Himmel öffnet sich. All deine Fragen werden beantwortet. Du bist nicht mehr alleine mit deinen Erfahrungen. Und am Ende des Tages fragte ich sie, willst du mich ausbilden? Sie sagte ja. Dann bin ich wirklich so ungefähr 10 Jahre zu in die Ausbildung gegangen, Semesterferien hingefahren, gelernt.
Das war aber doch auch schon neben ihrer Tätigkeit als Pfarrer dann, ne? Oder weil sie sagen, 10 Jahre, wie haben Sie denn das hingekriegt?
Kraft. Eine sehr, sehr liebevolle Gemeinde, die einfach gespürt hat, dass das, was ich mache, ist wichtig. Die mir auch Räume gegeben hat, dass ich das machen konnte. Zuerst war ich natürlich dann auch noch teilweise Vikar. Und es hat wirklich dann auch geklappt.
Wie sah denn diese Ausbildung aus?
Ich bin in den Ferien hingefahren, sehr oft. Ich bin mit in die Trainings gegangen. Habe mich hingesetzt, habe zugehört, habe gelernt. Habe hinterher Fragen gestellt. Wurde von Training zu Training besser. Sie hat mir Bücher gegeben, die ich gelernt habe. Dann habe ich mit Leuten über die Bücher gesprochen. Habe mit ihr darüber gesprochen. Einfach sehr viel zugehört über ihr Leben, aber auch gesehen, wie sie Menschen begegnete. Ihre Freundlichkeit hat mich sehr, sehr beeindruckt. Dass sie Menschen entgegenkam, dass sie Menschen nicht verurteilt hat. Auf der einen Seite sehr klar, aber auf der anderen Seite wirklich entgegenkommend.
Mit diesem Rüstzeug haben Sie dann vor 30 Jahren gemeinsam mit 3 Mitstreiterinnen diesen Verein Phoenix in Deutschland gegründet. 2010 hat der Verein den Aachener Friedenspreis bekommen, Sie selbst auch das Bundesverdienstkreuz. Was hat Phoenix in diesen 30 Jahren erreicht?
Vielleicht noch einen Schritt zurück, wenn ich darf, mit den 3 Mitstreiterinnen. Wir haben quasi von 1989 bis ungefähr 93 zusammengearbeitet. Und dann habe ich nochmal Phoenix gegründet, weil Phoenix vielleicht nochmal eine ganz bestimmte, spezifische Form hat. Vielleicht ist das, was an Phoenix besonders ist, die Freundlichkeit. Dass wir sagen eigentlich so, die Sonne des Rassismus bescheinen uns alle. Und ich habe diese Erfahrung einfach machen können, die weiße Menschen nicht haben machen können.
Die Sonne des Rassismus bescheint uns alle.
Ja, ist das Faszinierende, ne? Wir wurden ja oft als die Betroffenen benannt. Ne? Wir als Schwarze sind betroffen. Aber was ist mit Weißen, die genauso aufgewachsen sind wie ich? Das ist ein Mythos, dass Weiße nicht betroffen sind. Und ich glaube, Phoenix hat es geschafft, dass auch weiße Menschen anfangen, darüber nachzudenken, was hat Rassismus mit mir gemacht? Zugleich hat Phoenix auch gezeigt, dass trotz der verschiedenen Prägungen wir einander nahe sein können. Gerade wenn wir nahe sind, haben wir die Chance, auch etwas zu verändern.
Was hat Phoenix noch nicht erreicht?
Oh, also, es gibt noch nicht Phoenix global. Also ich habe noch nie so nachgedacht, was haben wir nicht erreicht, sondern ich bin dankbar einfach, dass wir jetzt 800 Mitglieder haben, dass wir ungefähr 30 Trainer, Trainerinnen haben, Menschen aus ungefähr 30 verschiedenen Kontexten, junge Menschen interessiert sind und ich bin enorm dankbar einfach. Ich weiß einfach, wenn wir Schritt für Schritt gehen, dann werden wir auch nochmal weiterkommen.
Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie sagen, nicht erreicht haben wir, dass Rassismus in der Gesellschaft abnimmt, sondern tendenziell eher zunimmt.
Ich glaube, und das habe ich vielleicht auch wieder mit meinem Beruf gelernt, dass Prozesse sehr, sehr langwierig sind. Und gerade wenn ich falsche Hoffnungen habe, kann ich enttäuscht werden. Wenn Rassismus sich ungefähr 550 Jahre lang aufgebaut hat, dann können wir in unserer Generation nichts anderes machen, als eine Ebene eines riesigen Turmes zu bauen, den Generationen nach uns weiterbauen werden. Dann ist die Chance, dass es vielleicht in 300 Jahren nicht mehr da ist. Aber es ist so tief eingeschrieben in unsere Zellen, in unsere Synapsen, die gesellschaftlichen Strukturen, dass wir viel, viel Zeit brauchen.
Der Theologe und Antirassismus-Trainer Orsten Brandt ist zu Gast hier bei uns im Gespräch heute. Wann fing das an, Herr Brandt, dass Sie Ihren Vater und die Familie in Nigeria kennenlernen wollten?
Zuerst war ich einfach sehr, sehr in der deutschen Familie integriert. Und es war einfach klar, dass mein deutscher Vater mein Vater war. Also es fiel auch nie so das Wort Stiefvater oder so. Aber irgendwann merkte ich auch, je älter ich wurde, dass das etwas fehlt. Mhm. Da sind sicherlich auch Menschen aus der ISD-Initiative Schwarzer Deutscher und Schwarzer in Deutschland, die sich 1986 gegründet hat, sehr, sehr hilfreich gewesen. Vatersuche war immer wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es waren noch einige Freundinnen, die sagten, Austin, wenn das nicht mache, irgendwann ist es zu spät. Dann habe ich mal 1980 probiert, das erste Mal. Das hat dann nicht geklappt. Und dann, ich glaube, 10 Jahre später ungefähr.
Wie sind Sie vorgegangen, überhaupt den Kontakt aufzunehmen? Wie haben Sie das in Gang gebracht?
Ich hatte durch kirchliche Kontakte auch Kontakt mit Menschen aus Nigeria. Den habe ich einfach mal gesagt, können da nicht mal gucken. Aber die sind nicht sehr weit gekommen. Und dann später nochmal durch Freundinnen aus Nigeria. Ich habe gesagt, so, hör mal, willst du mir nicht mal helfen? Hat John gesagt, ja, ich fahre in 3 Monaten nach Nigeria. Willst du nicht mitkommen? Dann bin ich mitgefahren. Und wie gesagt, wenn die Menschen den Namen Austin Peters hörten, dann fingen sie an zu strahlen. Mein Vater war in seiner Zeit ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr bekannter Mensch. Ein beliebter Mensch.
Warum? Wodurch?
Das liegt bei uns in den Genen so. Das Nette. Er war Arzt. Er war Brigadegeneral. Und er war Generaldirektor des gesamtmedizinischen Wesens im nigerianischen Heer. Und er war Halbgott. Also der Yoruba-Religion können sie ähnlich wie im Shintoismus defiziert werden. Sein Titel war Akogun Olofin von Lagos, was ein sehr, sehr wichtiger und ausdrucksstarker Titel ist. Und so war mein Vater bei ganz, ganz vielen Menschen seiner Generation einfach bekannt und es war sehr, sehr einfach, ihn einfach zu finden. Zu der Zeit war ich schon im Ruhestand, gestürzt, ein wenig frustriert, hat sich gewundert, dass es mich gab. Es hat eine Zeit lang gedauert.
Wie, dass es sie gab? Er wusste ja, dass sie geboren wurden.
Ja, manchmal verdrängen wir Menschen ja auch.
Aha. Wie war die Begegnung?
Ja, ich glaube, er war sehr geschockt, dass ich Pfarrer war.
Warum?
Weil sein Vater eben auch Pfarrer war. Hm. Auch relativ streng. Interessanterweise ist sein Vater 1 Jahr und 4 Tage vor meiner Geburt gestorben. Was auch nochmal eine ganz bestimmte Bedeutungsebene haben kann. Und so war auf der einen Seite sehr geschockt, mein Vater, aber auf der anderen Seite auch sehr froh, dass ich Pfarrer einer traditionellen Kirche bin und nicht so einer der pentekostalen Kirchen, der nicht so mochte. Mhm. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis er mich akzeptieren konnte. Dann haben wir uns sehr gut verstanden.
Also es blieb nicht bei dieser einen Begegnung?
Nein, wir haben uns dann noch öfters gesehen und er wurde langsam dement. Er hat mir dann noch so Zeitungsausschnitte gegeben, wo er mir zeigen wollte, ganz, ganz wichtig, deine Familie hat sehr viel für Christen in Nigeria gemacht und eben vergiss nie, dass du königliche Abstammung bist. Das war meinem Vater sehr, sehr wichtig. Kurz vor seinem Tode kam er nach Deutschland.
Das war Ihrem Vater wichtig, aber wie war das für Sie? Hat das eine Bedeutung?
Also ich glaube, es ist gut zu wissen, wo du herkommst. Und sicherlich, wenn du in Deutschland oft dermaßen gering geschätzt wurdest. Es ist einfach schön zu wissen, dass du einer Familie angehörst, die vor 400 Jahren Lagos gegründet hat. Hm. Aber letztlich glaube ich, es gibt auch so ein inneres Wissen, das ich auch vorher schon hatte. Aber auch das Wissen, dass ich eine Kraft habe, auch wenn Menschen außerhalb mir diese Kraft nicht zugestehen möchten.
Sind daraus aus dieser Reise nach Nigeria denn anhaltende Beziehungen zu Menschen gewachsen bis heute?
Ja, es ist natürlich jetzt schon 30 Jahre her. Viele meiner Generation sind gestorben, was einfach sehr, sehr schade ist. Das waren die Menschen, mit denen ich den engsten Kontakt hatte. Ich habe natürlich Kontakt mit meinen Brüdern, meine Schwester. Wir schreiben uns, wir besuchen uns, sind Kontakte da.
Sie leben mit 3 Pässen, dem deutschen, dem britischen und eben dem nigerianischen. Hat das eine Bedeutung für Sie? Also gibt Ihnen das ein Gefühl besonderer Freiheit oder verstärkt das eigentlich die Frage nach der Zugehörigkeit?
Also den nigerianischen Pass habe ich nicht mehr verlängert.
Abgelaufen.
Seitdem es diese biometrischen Sachen gibt. Ich glaube, es gibt einfach ein Zeichen der Zugehörigkeit. Ich habe meine ersten 2,5 Jahre in England verbracht, bei einer Nanny. Und es ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen, wie tief mich diese Zeit geprägt hat. Mhm. Es bin einfach ich. Und ich finde es einfach schön, dass ich so viele verschiedene Tradition in mir habe.
Die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte ist in den letzten 10 Jahren ein Riesenthema geworden. Endlich in Deutschland. War das bei Ihrem Besuchen oder Ihrem Besuch in Nigeria eigentlich auch ein Thema?
In Nigeria war es nicht so sehr ein Thema. Aber ich bin neben Sybil Phoenix noch durch einen zairischen, kongolesischen Theologen sehr, sehr geprägt worden, der zu der Zeit in Hamburg promoviert hat. Auch einer meiner Lehrer. Und da war natürlich die Kolonialzeit ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema.
Spielte das denn in Ihrem Theologiestudium auch eine Rolle? Oder wie haben Sie sich das Wissen angeeignet?
Es war sicherlich keines der zentralen Themen der Theologie. Aber wir hatten in Göttingen immer freitags von 16 bis 18 Uhr ein Seminar, in dem wir über solche Dinge geredet haben. Und ich war dann natürlich noch ein halbes Jahr in Bossey bei Genf, in einem internationalen College, in dem wir so 75 Menschen aus 30 verschiedenen Ländern waren. Auch da hat es eine Rolle gespielt.
Dieses Internationale ist überhaupt wichtig in Ihrem Leben. Sie sind ja auch mit dem Verein und Ihrer Antirassismusarbeit viel international unterwegs. Wo waren Sie zuletzt?
Ich glaube, das ist das Besondere an Phoenix, dass wir aus der Welt speisen. Dass ich von sehr vielen Menschen aus vielen verschiedenen Kontexten wirklich ausgebildet wurde. Menschen aus den Philippinen, aus Neukaledonien, aus den Cook Islands. Und eben vor 3 Wochen waren meine Frau und ich in Sri Lanka. Mhm. Einer unserer alten Freunde, Ebenezer Joseph, den wir 1979 kennengelernt haben, ist jetzt Präsident der methodistischen Kirche in Sri Lanka. Und er hat einen internationalen Friedenspreis der methodistischen Kirche bekommen. Einen Preis, den vor ihm Nelson Mandela und Kofi Annan bekommen haben. Und es war eine sehr, sehr beeindruckende Veranstaltung. Und sicherlich auch sehr beeindruckend, wie unser Freund diesem zerrissenen Sri Lanka seit 30, 40 Jahren permanent versucht, Menschen zusammenzukriegen, für Frieden einzutreten und dabei oft sein eigenes Leben riskiert.
Auch ein Vorbild für Sie.
Ja, wir sind zusammen groß geworden. Wir haben so vor 40 Jahren zusammengesessen und haben uns überlegt, wie möchten wir leben? Und eines unserer Ziele war sicherlich, dass Gerechtigkeit was ganz, ganz Wichtiges für uns sein soll.
Wir haben schon mit Orsten Brandt über den Verein Phoenix gesprochen und ich würde jetzt eigentlich schon gerne noch ein bisschen konkreter wissen, was Sie da bundesweit anbieten, Herr Brandt. Antirassismus und Empowerment Training, sagen Sie, das ist ein weites Feld. Wer kommt zu Ihnen mit welchen Bedürfnissen?
Ein sehr weites Feld. Es kommen verschiedenste Menschen zu uns. Eltern schwarzer Kinder, Volkshochschulkurse. Wir werden demnächst ein Training in Brixen haben in Südtirol. Junge Menschen, alte Menschen, Studierende. Ich habe auch schon mit Rentnerinnen in Duisburg ein Training gemacht. Also Menschen, die spüren, es fehlt einfach irgendwas, wie in der BRD über Rassismus gesprochen wird. Und diese Menschen kommen dann zu uns, weil sie hoffen, dass wir diesen Missing Link, dieses fehlende Glied, ein Stück weit ihnen vermitteln können.
Und wie machen Sie das?
Also das Allerwichtigste ist Freundlichkeit. Ich musste gerade nochmal, die Eltern kennt Jürgen von Manger, Mensch bleiben. Mhm. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, ich als Austin, ich habe dadurch, dass ich bewusst Rassismus erfahren habe, eine Wahnsinnschance, die weiße Menschen einfach nicht haben, weil all das, was mir bewusst geworden ist, ihnen nicht bewusst geworden ist. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, eine Übung könnte so aussehen, dass die Menschen so Karten ausfüllen, was für sie Rassismus ist. Und dann besprechen wir die Karten. Und dann überlegen wir mal, wo hast du selber Erfahrung mit dem, was du aufgeschrieben hast? Manche sagen zum Beispiel Unterdrückung. Andere sagen Vorurteile. Andere sagen Hautfarbe. Und dann sagen sie vielleicht, okay, mit Unterdrückung, mit Vorurteilen, habe ich Erfahrung. Hautfarbe eigentlich nicht.
Das sagen die Weißen.
Das sagen dann die Weißen. Und dann fangen wir an zu reden. Einfach dieses ganz einfache Bild, dass wenn wir zusammen zum Beispiel aufgewachsen sind und ich sagen kann, im Alter von 5 Jahren wusste ich, wie grausam Rassismus ist. Im Alter von 6 Jahren hat die Lehrerin gesagt, jemand, der dich als N beschimpft, kriegt eine Strafarbeit. Aber du erinnerst dich nicht an diese Geschichten. Wie können wir dir helfen, dass dir Geschichten bewusst werden? Es gibt ein sehr, sehr interessantes Buch einer schwarzen US-amerikanischen Forscherin, Tandeka, Learning to be White, Lernen, weiß zu werden. Wir helfen den Menschen ganz vorsichtig, sensibel, zart, zu spüren, wie ein Kind an sie durch Geschichten, durch Bücher, durch Comics etwas aufgesogen haben, was letztlich die große Struktur des Kolonialismus ganz klein wiedergibt.
Das ist wirklich interessant, also eben nicht nur schwarze Menschen zu Ihnen kommen oder weitergefasst People of Color, Menschen, die als nicht weiß gelesen werden, sondern eben auch Weiße. Das scheint ja eines wirklich der großen Anliegen von Ihnen zu sein, dass, ich sage jetzt mal, wir Weiße uns fragen sollen, was der Rassismus mit uns gemacht hat. Ich unterstelle mal, dass sich das die meisten Weißen in Deutschland nicht fragen.
Das Schöne ist, 1989 hat niemand gefragt. Heute fragen schon viele Menschen. Es ist einfach ein neues Bewusstsein dafür da. Vielleicht auch ein Bewusstsein für eigenen, nicht gefühlten Schmerz. Die Ebene von transgenerationalen Traumata. Denn die meisten Weißen, die uns begegnen, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, was haben deren Großeltern im Krieg erfahren? Deren Ururgroßeltern haben noch als 14-jährige Kinder im Schacht gearbeitet oder waren Landarbeitende. Da ist so viel Schmerz. Und der alte Schmerz vermischt sich dann mit der Prägung, du bist besser als Weißer. Und das ist ein ganz, ganz enges Geflecht. Und es braucht sehr viel Sensibilität, sehr viel Zartheit, Weißen auf dieser Ebene zu begegnen. Und das ist sicherlich auch, glaube ich, so die große Chance, die ich als Pfarrer habe, dass ich ganz, ganz viele tolle weiße Menschen getroffen habe, dass ich ganz viele POC getroffen habe und auch gesehen habe, wir sind eigentlich gleich, wenn wir uns erlauben, gleich zu sein. Und dann auch gucken, wie wir geprägt wurden.
Ja, und so ein Wachrütteln oder so ein Bewusstwerdungsprozess, der verändert natürlich dann auch strukturell etwas, wenn Sie, ich sage jetzt mal, mit dem Mann in der Ausländerbehörde arbeiten, der Ärztin, der Lehrerin, dem Kassierer, dem Polizisten.
Und das habe ich ja gerade auch als Pfarrer gelernt. Gerade wenn ich möchte, dass etwas passiert, rede ich relativ wenig davon, dass etwas passieren soll. Denn dann kommen die Menschen zu ihren eigenen Strategien, die viel, viel stärker sind, als wenn wir ihnen Strategien vorschreiben. Es ist für mich so beeindruckend, dass manchmal Leute zu uns kommen, die sagen, wir haben vor 20 Jahren eine Training bei euch gemacht. Das wirkt immer noch nach. Das ist genau das, was wir wollen. Menschen auch zu ihren eigenen Möglichkeiten des Wachstums verhelfen, dann noch zu ihren eigenen Strategien.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch hatte ich den Eindruck, dass Sie etwas allergisch darauf reagieren, wenn sich weiße Menschen so per se mit Schwarzen solidarisieren. Können Sie das genauer beschreiben, was das ist, das Sie da nicht mögen?
Oh, da haben Sie mich bestimmt total falsch verstanden.
Kann sein.
Also ich glaube, zarte Begegnung ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und sicherlich ist es für weiße Menschen schwerer zu sagen, ich gucke, was das Leben mit mir gemacht hat. Viel einfacher ist es zu sagen, Austin, ich helfe dir. Austin, ich bin solidarisch mit dir. Das ist genau das, was in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen ist, dass Solidarität mit anderen Weiße eigentlich davor schützt, sich mit sich selber als Geprägte des Rassismus lesen zu lernen.
Austin Brand ist ein leidenschaftlicher Leser. Aktuell gehört ein Buch über Deutschlands letzte deutsche Kaiserin dazu, Auguste Victoria. Ich muss zugeben, obwohl ich als Kind mal in einer Auguste-Victoria-Allee gewohnt habe, besonders viel weiß ich nicht über sie. Warum interessieren Sie sich für diese Frau?
Es ist vielleicht auch eine Art von Empowerment für mich als schwarzen Menschen, als Deutschen, zu wissen, wie Geschichte ist. Und ich stelle fest, dass deutsche Menschen oft einfach geschichtsvergessen sind. als ob es für 1933 nichts anderes gegeben hätte. Zum Beispiel Auguste Victoria, Ehefrau von Wilhelm II., 30 Jahre lang Kaiserin von Deutschland, die einen enormen Einfluss auf ihren Ehemann hatte, gerade in einer sehr restaurativen, konservativen Politik. Sie ist vergessen. Oder zum Beispiel August von Mackensen, ein Feldmarschall, der in der Generation meiner Großeltern sehr, sehr bekannt war, sowohl im Kaiserreich aktiv, als in der Weimarer Republik sichtbar, als auch einer der wenigen Feldmarschale, die meisten waren schon tot, die Hitler unterstützten, hatte eine ganz, ganz wichtige symbolische Politik. Er war ein gläubiger Protestant, zugleich Hitler unterstützend, es vergessen. Und ich glaube, je mehr wir unsere Geschichte kennen, die Geschichten in der Geschichte kennen, desto besser können wir auch die Gegenwart lesen und desto mehr können wir eine andere Zukunft gestalten. Aber Welt ändert sich nicht dadurch, dass wir einfach alles vergessen.
Hm. Leben, das ist, glaube ich, in dieser Stunde deutlich geworden, bedeutet für Sie auch ständige Weiterbildung.
Ja, und ich muss sagen, es macht Spaß. Also zum Beispiel auch nochmal Empowerment-Trainings. Da habe ich noch nicht so viel von gesprochen heute. Ich lerne enorm viel von den Erfahrungen anderer POC. Wir lernen miteinander. Ich lerne durch junge Menschen, die die Welt heute ganz, ganz anders sehen, als wir sie damals als 20 Jahre gesehen haben. Pronomen zum Beispiel. Ich heiße Austin Brand, Pronomen er. Das war meiner Jugend noch nicht so sehr ein Thema. Transmenschen. Und gerade dadurch, dass wir offen sind, gestalten wir eine offene, lebensbejahende Zukunft.
Der Theologe und Antirassismus-Trainer Austin Brand war in dieser Stunde mein Gast. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei Ihrer engagierten Arbeit und gute Lektüren. Und ich danke, dass Sie zu uns nach Berlin gekommen sind.
Ich bedanke mich bei Ihnen und ich wünsche auch Ihnen einfach alles, alles Gute und viel Spaß beim Bücherlesen.